Dieses Buch ist der Bestseller des Jahres. Österreich live. Alle Geheimnisse von Österreichs Medienmacher Wolfgang Fellner.
Österreich live verrät die Geheimnisse aller Politiker, von Kurz bis Kickl, aller Stars, von Lauder bis Falco und aller Medien, von Krone bis ORF.
Österreich live ist Ihr ideales Urlaubsbuch. Jetzt in allen Trafiken, Supermärkten oder direkt online. Unter oe24.at/buch. Schon ab 19,50 Euro.
Fellner live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner live. Nur auf oe24.tv.
Willkommen bei uns, willkommen bei Fellner Live. Neue Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Russland-Experten Gerhard Mangold. Schön, dass Sie dabei sind.
Gerne.
Der ukrainische Machthaber Selenskyj hat seinen Armeechef Syrskyj entlassen. Es gab tagelangen Druck von Demonstranten. Sein Spitzname war der Schlechter. Kritiker haben ihm vorgeworfen, hohe Verluste in Kauf zu nehmen und wenig flexibel in der Kriegsführung zu reagieren. Eine ungewöhnliche Ablöse mitten in einem Krieg. Wie sehen Sie diesen Vorgang?
Nun ist es das zweite Mal, dass der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte während des Krieges abberufen wurde. 2024 war das schon einmal der Fall. Syrskyj sollte eigentlich Oberbefehlshaber bleiben, wenn es nach dem Wunsch von Selenskyj gegangen wäre. Aber Selenskyj wollte unbedingt den Verteidigungsminister loswerden, der im Konflikt stand mit Syrskyj. Und gegen die Entlassung des Verteidigungsministers gab es jetzt große Proteste in der Bevölkerung. Auch nicht nur für den Verteidigungsminister, sondern gegen Syrskyj. Und nun hat sich Selenskyj offensichtlich entschieden, Syrskyj zu opfern, was aber letztlich doch ein Gesichtsverlust für ihn ist, weil er unter Druck der Straße gehandelt hat.
Das wird jetzt ganz unterschiedlich bewertet. Manche sagen, das ist einfach ein Zeichen von Demokratie unter Kriegsbedingungen. Andere sehen das schon kritischer und sagen, Selenskyj zeige hier offensichtlich auch Schwächen. Wie sehen Sie das?
Nun natürlich, Demonstrationen der Zivilgesellschaft gegen eine solche Personalentscheidung des Präsidenten sind an sich sehr positiv zu bewerten, als Interesse an der Teilnahme an der Politik und dass auch die Art der Kriegsführung in der Bevölkerung hinterfragt wird. Aber letztlich hat Selenskyj sich in diese Situation gebracht, selbst verschuldet, indem er diese Regierungsumbildung begonnen hat und Verteidigungsminister Fjodorow entlassen hat. Und wenn er jetzt der Straße nachgibt, zumindest wenn er den Oberbefehlshaber der Armee entlässt, dann muss man sich doch fragen, war das wirklich geschickt und durchdacht, was Selenskyj mit der Regierungsumbildung vorgehabt hat? Und muss er sich nun der Straße beugen und wie gesagt damit auch ein gewisses Schwächesignal senden?
Wie gesagt, Syrskyj war als der Schlechter bekannt, als jemand, der Soldaten in den Tod schickt. Was wird sich jetzt mit dem neuen Chef, mit dem neuen Armeechef ändern?
Nun, Syrskyj ist eigentlich Russe. Das war auch ein Grund, warum man ihn nicht gemocht hat. Und er hat eine sowjetische Armeeausbildung gehabt und hat natürlich belagerte Städte der Ukraine lange gehalten, um den Russen bei der Eroberung dieser Städte möglichst große Verluste beizubringen. Deswegen nennt man ihn vielleicht Schlechter zu Recht oder zu Unrecht. Aber der neue Oberbefehlshaber ist jemand, der wie der ehemalige Verteidigungsminister Fjodorow auf technologiegestützte Informations- und datengestützte moderne Kriegsführung setzt, nicht zuletzt eben auch mit Mittel- und Langstreckendrohnen und Kurzstreckendrohnen. Und insofern wird dieser neue Oberbefehlshaber das weiter durchführen innerhalb der Streitkräfte, was Fjodorow eigentlich als Verteidigungsminister immer als ultimatives und unmittelbar anzustrebendes Ziel bezeichnet hat.
Können Sie das noch ausführlich erklären? Was wird sich jetzt in der Kriegsführung der Ukraine ändern?
Nun, der neue Oberbefehlshaber Drabaty wird sicherlich den Drohnenkrieg gegen Russland fortsetzen, sowohl den Langstreckendrohnenkrieg, die Ukraine bezeichnet das hier als weitreichende Sanktionen, als auch den Einsatz von Kurz- und Mittelstreckraketen im rückwärtigen Raum der russischen Front auf ukrainischem Gebiet, um dort Logistik zu zerstören, Eisenbahnlinien, Straßenverbindungen, Brücken zu zerstören, um damit den Nachschub für die russische Armee an der Front zu behindern oder zumindest zu verlangsamen. Das wird sicherlich weitergeführt werden unter dem neuen Oberbefehlshaber und er wird weiter wie der bisherige Verteidigungsminister darauf setzen, dass man nicht so sehr in Panzer und Artillerie investiert, sondern tatsächlich in moderne Technologie, um Russland gewissermaßen auf dem technologischen Weg zu überholen und ihm eine Niederlage zuzufügen.
Denken Sie, man wird vermehrt auf Drohnen setzen, die es dann schaffen, tief im russischen Hinterland anzugreifen?
Zweifellos, hier wird es Kontinuität geben. Also die 40 Tage des Terrors, wie Selenskyj sie angekündigt hat, also das Attackieren mit Drohnen von High-Value-Targets auf russischer Seite, Energieinfrastruktur, Logistik, aber auch andere Infrastruktur, auch zivile Infrastruktur, das wird weitergehen, unabhängig davon, dass es jetzt einen Wechsel in der Person des Oberbefehlshabers gegeben hat.
Und wird es auch möglich sein, in neue Gebiete vorzustoßen für die Ukraine?
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Deswegen spreche ich immer von einer neuen Phase des Krieges, der mit der Nutzung der Mittelstreckendrohnen durch die Ukraine in diesem Krieg eingetreten ist, aber nicht von einer Wende. Die Ukraine hat zu wenig Personal, um tatsächlich von Russland besetztes Gebiet zu befreien. Die Ukraine hat ein massives Rekrutierungsproblem, an dem auch der bisherige Verteidigungsminister, so populär wie er war, gescheitert ist. Und deswegen ist es für eine Offensive wohl zu wenig Personal, das auch dem neuen Oberbefehlshaber zur Verfügung steht. Denn bei einer Offensive müssen sie drei oder viermal, vielleicht fünfmal so viele Soldaten verwenden wie bei der Verteidigung einer Frontlinie. Und diese Truppen hat die Ukraine schlechthin nicht.
Weg also von der traditionellen Kriegsführung in der Ukraine hin zu einer modernen Kriegsführung. Wie wird Russland darauf reagieren?
Nun, Russland hat zunächst amüsant betrachtet, dass es diese Zwiespalt gab in der ukrainischen Führung, dass es Widerstand gab gegen die Entlassung des Verteidigungsministers, dass Selenskyj jetzt Schwäche zeigen musste. Aber im Wesentlichen wird Russland in der Kriegsführung der Ukraine nichts Neues erleben, vielleicht noch mehr vom selben, aber nichts qualitativ Neues. Das Problem ist, dass Russland gegen die Mittelstreckendrohnen wenig tun kann. Das wird dauern, bis man da eine Gegentechnologie tatsächlich einsetzen kann. Und das wird fortgesetzt werden. Und gegen die Langstreckendrohnen auf Energieanlagen, Raffinerien, Ölverladehäfen, das wird sich auch unter der neuen Führung der Armee fortsetzen. Und da ist Russland auch nur bedingt abwehrfähig. Also für Russland wird der Krieg weitergehen, aber man freut sich über die politische Schwäche von Selenskyj.
Können Sie uns einen Einblick geben, wie groß ist denn der militärische Vorteil Russlands tatsächlich bei Soldaten, Munition und Rüstungsproduktion?
Nun, die industrielle Basis Russlands ist natürlich größer als die der Ukraine, also die rüstungsindustrielle Basis. Da aber muss man sagen, die Ukraine erhält natürlich sehr viel Waffen und Munition aus dem Westen, was das Ungleichgewicht in der Ausrüstung der beiden Armeen etwas geringer ausfallen lässt. Im Personal ist die russische Armee deutlich stärker und kann noch immer tausende Soldaten pro Monat neu rekrutieren, als die ukrainische Seite, die massive Rekrutierungsprobleme hat und sogar zu Zwangsrekrutierungen greifen musste. Das Problem ist, dass Russland zwar sehr viel an traditioneller militärischer Technologie besetzt, vor allem Panzer natürlich, Artilleriesysteme, aber dass die im Augenblick nicht so wesentlich sind, weil eben die Frontbewegung kontrolliert wird von Drohnen und da kommen die Russen zwar langsam, aber nur sehr, sehr langsam voran. Sie haben in den letzten 14, Verzeihung, in den letzten 4 Wochen gerade mal 13 Quadratkilometer erobern können.
Wie stabil sehen Sie momentan den Machtapparat von Wladimir Putin? 4 Jahre Krieg. Gibt es schon ernsthafte Risse, würden Sie sagen, in der Elite?
Ernsthafte Risse nicht, aber Dissonanzen gibt es sehr wohl. Gerade der Regierungsblock, die Wirtschafts- und Finanzexperten, aber auch einige führende Unternehmer wünschen sich ein Ende dieses Krieges. Sie argumentieren, die Kosten dieses Krieges stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen, den man daraus gewinnen kann. Nur sie sind machtpolitisch keine starke Fraktion. Die Geheimdienst- und Militärfraktion ist bei weitem die stärkste. Sie stützt Putin, sie steht hinter diesem Krieg. Also von Seiten der Elite hat Putin nichts zu befürchten, solange er nicht in eine desaströse Kriegsniederlage gerät.
Was hat Putin von Seiten der Bevölkerung zu befürchten? Gibt es da schon eine Kriegsmüdigkeit, würden Sie sagen?
Kriegsmüdigkeit ist da, ja, so viele wie noch nie wollen einen Verhandlungsfrieden, so wenig wie noch nie wollen eine Fortsetzung der militärischen Kampfführung. Es ist aber so, dass die Mehrheit der russischen Bevölkerung, wenn man den Umfragen trauen darf, und das kann man nur bedingt, den Krieg weiter unterstützt und die Zustimmungsraten zu Putin zwar gesunken sind, aber noch immer relativ hoch sind. Es gibt Unmut und Unzufriedenheit in der Bevölkerung gegen die Internetsperren, gegen jetzt die Treibstoffknappheit, gegen die Angriffe, die erfolgreichen Angriffe der Ukraine auf russische Ziele. Aber es gibt in Russland eben niemanden, der diesen Unmut, diese Unzufriedenheit politisch organisieren und mobilisieren könnte, weil die Opposition ist entweder im Gefängnis oder ins Exil getrieben und deswegen bleibt dieser Unmut, diese Unzufriedenheit auf der Basis, eben dort auf der Basis und kann Wladimir Putin auf absehbare Zeit sicher nicht gefährlich werden.
Die Friedensverhandlungen gestalten sich äußerst schwierig. US-Präsident Donald Trump scheint die Nerven zu verlieren. Gibt es einen Kompromiss aus Ihrer Sicht, der theoretisch denkbar wäre?
Nun im Augenblick nicht, wenn alle Kriegsparteien bei ihren Positionen bleiben. Russland möchte territoriale Zugeständnisse der Ukraine. Das ist die Ukraine nicht zu geben bereit. Das wird sich, solange die Ukraine in dieser neuen Phase im Vorteil ist, auch nicht ändern. Umgekehrt will Russland eben auch, dass die Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichtet, dass sie jedenfalls keine westlichen Soldaten zur Absicherung eines Waffenstillstandes auf eigenem Territorium stationieren wird. Das sind Forderungen, die Ukraine derzeit ablehnt. Es ist also die Durchschnittsmenge zwischen den Forderungen beider Kriegsparteien ganz, ganz gering bis überhaupt nicht vorhanden und daher eine Verhandlungslösung auf absehbare Zeit nicht sehr wahrscheinlich.
Innerhalb der EU scheint sich eine Sanktionsmüdigkeit breit zu machen. Immer mehr EU-Staaten haben Vorbehalte gegen neue Sanktionen gegen Russland. Inwieweit macht das nervös, würden Sie sagen?
Nun, Diplomaten in Brüssel sind durchaus nervös, aber auch verärgert, weil es eben Mitgliedstaaten sind, die immer neue Ausnahmen von den vorgeschlagenen Sanktionsbeschlüssen wollen. Österreich gehört dazu, Deutschland, was eben den Import von Alaska-Seelachs aus Russland betrifft. Griechenland ganz besonders ist gegen die Verabschiedung des 21. Sanktionspaketes, weil es eben schlecht für seine Reedereien ist, die gutes Geschäft machen mit dem Transport von russischem Öl und Flüssiggas. Und dann gibt es noch einige andere Länder, die Vorbehalte äußern. Die Einigkeit ist jetzt nicht da. Es ist die Frage, ob diese Einigkeit kommt. Bisher ist das immer gelungen, aber so schwierig wie bei diesem 21. Paket war es wohl noch nie.
Und denken Sie, gibt es da auch eine Nervosität innerhalb der Ukraine, wenn die westliche Unterstützung immer weniger wird?
Und die westliche Unterstützung an sich, was die Militär- und Finanzhilfe betrifft, wird nicht weniger, sondern sogar mehr. Aber natürlich, auf ukrainischer Seite fordert man immer noch stärkere Sanktionen gegen Russland, weil man sich von einer Schwächung Russlands wirtschaftlich, technologisch und finanziell eine größere Bereitschaft Russlands, an den Verhandlungstisch zu kommen, erwartet. Wenn die Europäische Union nun die Sanktionen nicht verschärfen kann, dann ist das sicherlich etwas, was in der Kiewer Führung mit Enttäuschung aufgenommen wird.
Wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen, geht es dann auch immer darum zu sagen, Russland sei eine langfristige Bedrohung für Europa. Sehen Sie das auch so? Ist dieses Argument richtig?
Nun, ich halte nichts davon oder sehr wenig davon, wenn argumentiert wird, sollte der Krieg in der Ukraine vorbei sein, wird Russland ein NATO- oder EU-Land attackieren. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber es gibt natürlich so etwas wie Nadelstiche, die Russland durchführen könnte, einfach um zu testen, ob die NATO tatsächlich glaubwürdig bleibt in ihrem in ihrer Beistandsverpflichtung. Das könnte passieren, aber kein großer Angriff. Aber natürlich, europäische Sicherheitspolitik wie Sicherheitspolitik im Allgemeinen muss sich immer auf alle Eventualitäten vorbereiten. Und man kann natürlich einen russischen Angriff nicht gänzlich ausschließen. Deswegen ist es sinnvoll, wenn die europäischen Staaten ihre Abwehr, Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit durch stärkere Rüstung steigern.
Klingt aber so, als würden Sie dann doch viele Aussagen eher als Alarmismus bezeichnen.
Ja, schon, weil ich eben einen Angriff, einen wirklich territorial ausgedehnten Angriff Russlands auch nach einem Ende des Krieges auf westliches Gebiet für eher unwahrscheinlich halte. Denn Russland wird nach diesem Krieg, wie immer auch endet, wirtschaftlich in einer sehr schwierigen Lage sein, technologisch in einer rückständigen Lage sein, sozial in einer schwierigen Lage sein, weil so viele Kriegsveteranen mit hoher Gewaltbereitschaft in die Gesellschaft zurückkehren und deswegen die Ambitionen Russlands auf einen NATO-Staat anzugreifen mögen vielleicht da sein, aber die Fähigkeiten auf absehbarer Zeit sind zu gering.
4 Jahre schon Krieg. Viele sind erstaunt, dass der Krieg immer noch andauert. Wem läuft die Zeit eher davon? Moskau oder Kiew?
Nun, die Gefahr gibt es für beide. Moskau läuft Gefahr, zu wenig Zeit zu haben, um gegen die moderne Angriffstechnologie der Ukraine sich besser zu rüsten und auch um die Finanzierung des Krieges aufrechtzuerhalten. Das wird sicherlich noch ein, zwei, vielleicht 3 Jahre gehen, aber mittelfristig ist das eine Finanzierungsfrage für die russische Seite. Aber auch die Ukraine muss natürlich darauf hoffen, dass die westliche Unterstützung finanziell und militärisch aufrecht bleibt. Und da ist die große Frage, wird das so sein? Denn die Frage ist, wie finanziert die Europäische Union und die europäischen NATO-Staaten zwei gleichzeitige Aufgaben, nämlich die Ukraine militärisch zu unterstützen und die eigene Aufrüstung zu finanzieren. Die Frage ist, woher soll das Geld kommen? Aus Steuererhöhungen, das ist unpopulär. Durch Ausgabenkürzungen im Sozialbereich, das ist noch unpopulärer. Also bleiben nur neue Schulden. Aber viele EU-Staaten sind sehr stark verschuldet, haben auch hohe Haushaltsdefizite und die werden als erstes anmahnen, dass die Unterstützung zurückgefahren werden muss oder dass sie jedenfalls nichts mehr zur Unterstützung beitragen. Das muss auch die Ukraine fürchten. Also die Zeit kann gegen beide Kriegsparteien laufen.
Wie sehen Sie aktuell die Rolle von US-Präsident Donald Trump in diesem Krieg?
Nun, es ist die Frage, ob Donald Trump, abgelenkt durch seinen selbstverschuldeten Krieg gegen den Iran, tatsächlich seine trilateralen Verhandlungsinitiativen wieder aufgreifen wird. Es gab ja seit Mitte Februar keine trilateralen Gespräche mehr Russland, Ukraine und USA. Russland will dringend, dass die USA diese Gespräche wieder aufnehmen, weil man sich von Donald Trump auch Verständnis für einige der russischen Verhandlungspositionen erwartet. Aber ob das bald passieren wird, ob das überhaupt passieren wird, ist offen. Dann ist die große Frage, wenn die USA aussteigen aus dem Verhandlungsprozess, wer führt ihn dann weiter?
Welche Rolle spielt Österreich, würden Sie sagen, als neutrales Land in diesem Konflikt?
Und Österreich hat sich immer an den Sanktionspaketen der Europäischen Union beteiligt, am Beschluss und an der Verlängerung dieser Sanktionen. Es ist auch derzeit sicherlich nicht das größte Hindernis, um das 21. Paket an Sanktionen zu verabschieden. Man hat hier Spezialinteressen, was die Raiffeisenbank international betrifft. Aber Österreich ist solidarisch, es ist politisch solidarisch mit der Ukraine, hat sich hier unter der Regierung Stocker klar positioniert. Und hilft auch mit, die Ukraine wirtschaftlich und humanitär zu unterstützen.
Diese klare Positionierung von Österreich kommt nicht überall gut an. Kann uns diese klare Positionierung, diese Solidarisierung mit der Ukraine auch schaden, Ihrer Meinung nach?
Nun, es ist zumindest so, dass Russland Österreich zu meinen als unfreundlichen Staat eingestuft hat, zum anderen aber auch seine Neutralität für nicht mehr gegeben ansieht. Russland hat mehrfach in Form der Sprecherin des Außenministeriums gesagt, man betrachte Österreich nicht mehr als neutrales Land, wie übrigens auch die Schweiz nicht. Das ist sicherlich für die mittel- bis langfristigen Beziehungen zu Russland nachteilig, aber kurzfristig ist das dieser Position ebenfalls für Österreich kein Nachteil zu erwarten, außer dass natürlich innenpolitisch in Österreich darüber eine Spaltung besteht, wie man mit dem Ukraine-Krieg weiter umgehen soll, mit der militärischen und wirtschaftlichen und finanziellen Unterstützung der Ukraine und mit den Sanktionen. Das wird innerhalb Österreichs für gewisse Instabilität sorgen. Man wird sehen, wie sich das entwickeln wird.
Trauen Sie sich, eine Prognose abzugeben? Wie lange wird der Ukraine-Krieg noch andauern?
Das ist natürlich schwer, weil wir keine Glaskugel haben, aber derzeit sind die Verhandlungspositionen eben so weit entfernt, dass eine Verhandlungslösung nicht nahe erscheint. Und das bedeutet umgekehrt, dass der Krieg fortgesetzt wird. Also, dass in diesem Jahr der Krieg noch endet, würde mich sehr überraschen.
Es gibt sogar schon Experten, die reden von, ja, davon, dass es vielleicht sogar noch 10 Jahre dauern kann. Sind Sie auch so pessimistisch?
So pessimistisch nicht. Wie gesagt, ist auch eine Frage der Finanzierbarkeit dieses Krieges und der Durchhaltefähigkeit, der Resilienz beider Kriegsparteien. Für 10 Jahre sehe ich das eigentlich nicht.
Vielen Dank an Gerhard Mangold, Russland-Experte in Innsbruck. Dankeschön für das Interview. Wir schauen
Sehr
in eine
gerne.
kurze Werbepause und sind dann gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich.